Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Heute geht es auch wieder mal, könnt ihr euch ja sicherlich schon denken, um das Thema Purpose. Und ich will gar nicht einen großen Vortisch machen. Wir haben wieder einen Gast natürlich hier. Und in diesem Fall bin ich sogar sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, dass wir den Gast hier haben, weil es so der erste Gast ist, der, wenn wir über Purpose jetzt gleich reden, ein wirkliches Unternehmen hat, was sich mit Purpose beschäftigt. Ja, vorher haben wir immer so mit Beratern gesprochen oder mit großen Institutionen, die das Thema Purpose so für sich definiert haben. Das war auch super spannend. Aber jetzt haben wir das erste Mal mal einen Unternehmer im Podcast und können ihn interviewen, der wirklich eigentlich Purpose sich schon unternehmerisch auf die Fahnen geschrieben hat und das auch seit vielen Jahren schon umsetzt. Also erstmal hallo und herzlich willkommen, Tino Kressner von Startnext.
Hallo Marco, grüß dich.
Hi, also ich habe es ja schon mal ein bisschen angerissen. Ich kannte deine Plattform schon vor vielen Jahren, bist du mir einfach schon mal über den Weg gelaufen und ich fand es damals schon faszinierend, dass es sowieso diesen Ansatz gibt, eigentlich so Geld zu generieren für Projekte, die jetzt eher gemeinnützig sind und die nicht so hochkapitalistisch sind. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber er schüttelt so ein bisschen den Kopf, da wirst du mir den Zahn vielleicht gleich ziehen. Aber ich fand es toll, dass irgendwie dass es ein Aggregat gibt, wo Menschen eben nicht zur Bank gehen müssen, sondern eine andere Form der Finanzierung bekommen können. Vielleicht fängst du einfach mal im Urschleim an. Was ist Startnext? Erklär mal das vielleicht den Zuhörern. Und was ist der Grundgedanke dahinter, bevor wir denn dahin gehen, wie du den Purpose für dich definierst?
Ja, also Startnext ist eigentlich genau die Idee, seine eigene Projektidee, sein eigenes Startup umzusetzen, ohne die ganzen Gatekeeper. Ich habe also jetzt keine Förderanstalt, keine Bank, die ich frage, wo ich irgendwie ein Scoring machen muss, wo ich meine Reputation, mein eigenes Eigenkapital mit angeben muss, sondern ich kann auf eine Plattform gehen, wo ich die Menschen erreiche, die später vielleicht für mein Projekt, mein Vorhaben auch genau die sind, die ich brauche, nämlich die Fans, die Unterstützenden, die das Produkt haben wollen, die meinen Service nutzen wollen oder die vielleicht auf meine Veranstaltung kommen wollen. Einfaches Beispiel, und aus diesem Bereich kommt es auch ganz klassisch, wäre jetzt ein Musiker, eine Musikerin, die gerne eine CD produzieren will, die hat schon ganz viele Fans, wird es wahrscheinlich schwierig haben, bei einer Bank dafür einen Kredit zu bekommen, um das Album zu produzieren, hat aber ganz viele Leute, die ja bereit sind, schon 10, 20 Euro zu geben, wenn es endlich mal ihre Musik als eine tolle CD oder als ein schönes Album im Streaming geben wird. Und diese Menschen fragt sie einfach vorher, ob sie bereit sind, für etwas, was sie in der Zukunft machen wird, das Geld schon zu geben, um so eben das Geld zusammenzukommen, ins Studio zu gehen, sich die ganzen Kosten auch wirklich leisten zu können und dann das Album zu produzieren. Und die Fans, die Unterstützenden, bekommen es dann. Also eine andere Art und Weise wäre Crowdfunding damit zu erklären, dass es einfach ein Online-Shop ist mit sehr langen Lieferfristen. Also ich kann mir Dinge kaufen, ich kann Dinge unterstützen, die einfach heute noch nicht existieren, die heute nicht am Markt sind, die erst in Zukunft durch die Unterstützung entstehen werden. Und das ist auch die Idee, wie viele anderen Unternehmen oder Startups durchaus Startnext und andere Crowdfunding-Plattformen nutzen, dass ich auch einen Markttest machen kann mit der großen Frage, gibt es denn überhaupt genügend Menschen, die Interesse haben an mein Produkt, die bereit sind, 10 Euro dafür zu zahlen? Gibt es genügend Menschen, die zu der Veranstaltung überhaupt kommen wollen? Lohnt es sich, einen Monat, ein Jahr oder länger meine Lebenszeit da rein investieren und können diesen Test machen? Viele Projekte nutzen daher auch so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip, dass sie sagen, ich brauche mal mindestens 30.000 Euro, um irgendwie mein Startup an den Markt zu bringen, um die erste Serie zu produzieren. Und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich nur 5.000 Euro einsammeln kann, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Produkt oder dann ist es noch nicht gut genug kommuniziert und ich muss nicht erst ein ganzes Jahr rein investieren, sondern ich kriege das Feedback auch vom Markt sehr viel eher. Mhm. Ich habe vorhin den Kopf geschüttelt bei Gemeinnützigkeit, weil wir genau eigentlich auch mit diesem Gedanke rangegangen sind, Menschen, die Gutes tun wollen, die Welt an einer Stelle verändern wollen, die sich für was einsetzen sollen. Dafür gibt es ja irgendwie die Gemeinnützigkeit und wir haben das dann auch 3 Jahre gemacht. Wir waren 3 Jahre gemeinnützig als Unternehmen, haben die ganzen bürokratischen Hürden und die das ganze Steuersystem Deutschlands einmal kennenlernen dürfen. Und das finde ich, das war wirklich eine krasse Erfahrung. Also mein größter, engster sozialer Kontakt war irgendwie mein Steuerberater in der Zeit. Also das war schon sehr herausfordernd. Und uns hat dann immer mehr die Frage umgetrieben, kann man denn nur Gutes tun, wenn man da gemeinnützig sozial anerkannt ist? Und das können heute ganz, ganz viele UnternehmerInnen anders beantworten, nämlich mit Social Entrepreneurship oder mit sozialem Unternehmertum. Ich habe also mit unternehmerischen Mitteln ja auch die Chance, gesellschaftliche, ökologische, soziale Herausforderungen und Probleme zu lösen. Mhm.
Gib mir nur mal kurz, bevor wir jetzt ins Thema Purpose wirklich einsteigen, nur mal so, weil es mich selbst interessiert. Ich finde ja den Ansatz total spannend, wie ihr das macht, aber wie transportiert ihr jetzt Sicherheit? Ihr wollt ja trotzdem Geld von Leuten haben oder die Projekte wollen Geld von Leuten haben. Und ich nehme jetzt mal einfach, weil es in der letzten Zeit das populärste Beispiel war von Zweihorn. Da ist die Sicherheit ja gut da, dass vielleicht manche Leute Waldemar kennen und dass das Video gut produziert war. Aber ist es die Form von Sicherheit, dass ich jetzt sagen kann, okay, da investiere ich jetzt Geld rein, egal wie hoch das ist? Oder gibt es eine Form von Sicherheit wie ein Treuhandkonto oder so, was ihr verwaltet, dass ich auch nicht mein Geld eigentlich irgendwohin überweise, weil gut, Waldemar kennt man jetzt vielleicht, aber viele von den Startups, die jetzt bei euch da irgendwie gelistet sind, die kennt man ja vielleicht überhaupt gar nicht.
Ja, ist vielleicht ein Grund, warum dafür eine Plattform auch ganz hilfreich ist. Wir haben die ganzen Verifizierungsmechaniken, die ganze treuhänderische Verwaltung dahinter. Das heißt, alle, die ein Projekt starten, sind verified, Ausweischeck, die ganzen Handelsregisterauszüge, Daten, alle, die die jeweilige Rechtsform eben mit sich bringt, sind alle verifiziert und geprüft. Das ist was, was wir in unseren Prozessen machen. Und das Geld landet, entweder wird es erst verspätet eingezogen, wenn das Projekt erfolgreich ist, und auch wenn es schon eher eingezogen wird und wenn es abgewickelt wird, wird es immer treuhänderig über unsere Prozesse gemacht. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wenn das Projekt scheitert, wenn es zu irgendeiner Problematik kommt, kriegen die Unterstützenden immer 100% ihres Geldes auch wieder zurück, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich ausgezahlt wird. Und da ist die andere Frage, die du angesprochen hast. Es ist ja jetzt kein Kapitalinvestment im Sinne von, ich gebe da signifikante hohe Beträge, gebe da 1.000 Euro und mehr rein und hoffe dann, dass ich eine Rendite erziele. Das gibt es auch, das Crowdinvesting bzw. Equity-Based Crowdfunding. Da wird als Absicherung noch ein sogenanntes Vermögensinformationsblatt gemacht. Es gibt also von der Bankenaufsicht eine Vorgabe, welche Daten alle angegeben werden müssen. Das ist recht umfangreich und das wird dann auch von der BaFin, der Bankenaufsicht, geprüft. Im Crowdfunding ist es ja eher E-Commerce-Bereich, wo ich auch sagen kann, kann ja heutzutage gefühlt jeder bei Amazon verkaufen. Wie sind die denn geprüft? Ehrlich gesagt ja auch nicht wirklich geprüft. Was beim Crowdfunding aber hinzukommt, ich brauche ja eine gewisse Reputation, eine gewisse Glaubwürdigkeit, damit Leute überhaupt für die Zukunft mir Geld geben. Und ein Waldemar würde diese hohen Beträge und sechsstelligen Beträge nicht einsammeln können, Waldemar von Zweihorn bzw. Einhorn vorher, wenn er sich die Reputation in all seinem Handeln, in seiner Person, in seinen vorigen Projekten nicht aufgebaut hätte. Er würde, wenn er jetzt sein allererstes Projekt macht oder jetzt als, sag mal, sehr unbekannte Person starten, würde er ja vielleicht einen viel kleineren Betrag nur sammeln können, sich mit diesem Projekt behaupten, dann mit dem nächsten Projekt mehr sammeln können. Für Waldemar war es ja jetzt das dritte Projekt. Die Projekte sind im sechsstelligen Bereich unterwegs.
Hat er damals deswegen das Demokratiefestival auch über euch gemacht?
Das hat er auch über uns gemacht. Okay. Er hat da 2,1 Millionen gesammelt. Das war ja wirklich eines der sehr, sehr großen Projekte, was das Team von Einhorn, aber noch viel mehr dann drumherum gemacht haben, ne? Mit der großen Idee, alle Menschen zusammen ins Olympiastadion zu holen, um die wichtigen Themen unserer Zeit mit Petitionen direkt live abzustimmen. Mindestens 50.000 Menschen stimmen direkt für eine Petition, damit die in den Bundestag kommt.
Und das Geld ist denn faktisch, weil das hat ja nicht stattgefunden, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich glaube, war genau die Corona-Zeit. Wird es dann rückabgewickelt oder wie läuft da, wie ist da der Prozess?
Ja, es war, glaube ich, auch das größte Scheitern, was ich irgendwie jetzt in der Start-Next-Zeit so mit kenne. Scheitern, weil Berlin dann zu der Zeit Großveranstaltungen verboten hat, in der Zeit, wo das geplant war. Also mit 2 Millionen wurde da ja sehr aufwendig das Olympiastadion alles vorbereitet und das ist dann, wäre dann genau 2020 gewesen, leider. Das war schon irgendwo dramatisch. Und das war genau so, wie du es gesagt hast. Die ganzen Gelder wurden rückabgewickelt. Die Unterstützenden konnten sich aber dafür entscheiden, in eines der wichtigen gesellschaftsnützigen und gemeinnützigen Projekte, wie zum Beispiel German Zero, auch zu spenden. Also es gab einen Teil, die gesagt haben, behaltet bitte meine 15 Euro, 30 Euro, ihr könnt das an die und die Organisation spenden. Da gab es einen Prozess, wie da drei bestimmte ausgewählt worden sind. Und die anderen haben ihr Geld zu 100% wieder zurückbekommen.
Okay, dann lass uns mal einsteigen in das Thema Purpose. Ich habe ja gelernt, dass das sehr individuell ist und jeder so einen eigenen Blick darauf hat. Viele stecken das Thema Purpose so auch in die spirituelle Ecke, wo ich es eigentlich überhaupt nicht haben will, sondern ich will es eigentlich so ein bisschen gerade beleuchten, so wie ihr das auch macht, aus unternehmerischer Perspektive. Und genau aus der Perspektive, was ist denn Purpose für dich? Wie bist du an das Thema rangegangen und was treibt dich? Wie würdest du das definieren?
Ja, also es gibt ja einmal den Purpose, den man selber so als Mensch haben kann. Was ist quasi der Zweck der eigenen Existenz? Was ist der Nutzstern? Was treibt mich im Leben an? Das ist bei mir vor allen Dingen, andere Menschen dabei zu helfen, einen positiven Impact auf unsere Welt zu haben. Und dann hat man oder nochmal ja die Mission oder die eigenen Werte, wie jemand das Thema angeht. Und das kann man aber auch ganz gut auf das Unternehmen übertragen. Also welcher Zweck der Existenz hat ein Unternehmen, also warum gibt es überhaupt ein bestimmtes Unternehmen? Und in der Vergangenheit sind sehr viele Unternehmen gegründet worden, um eine ökonomische Rendite zu erzielen. Also viele, viele Unternehmen existieren, um Geld zu produzieren. Das steht so nicht in der Vision und der Mission des jeweiligen Unternehmens drin. Aber im Ergebnis geht es darum, dass sie eben Kapital vermehren. Gerade die Unternehmen, die irgendwie am Aktienmarkt sind, haben das ja auch als eine Verpflichtung, die ihnen ihre Shareholder auferlegen. Und ein Geschäftsführer einer aktiennotierten Unternehmen, der kann gar nicht anders, als seinen Shareholdern ja quasi das Beste rauszuholen. Und das Beste ist nicht, die besten Arbeitsbedingungen, die nachhaltigsten Ressourcen zu verwenden, irgendwie kurze Lieferketten zu haben. Das Beste ist eben die maximale Rendite zu erzielen. Nicht immer nur kurzfristig, also es können schon auch gute Dinge gemacht werden, um halt eine langfristige Rendite zu erzielen. Aber ehrlich gesagt gibt es leider immer noch sehr viele Unternehmen, die eher auf eine kurzfristige Rendite halt gehen. Und deswegen nordasiatischen Ländern produzieren, ganz billige Rohstoffe verwenden, Compound-Materialien, die sich nicht wieder recyceln lassen, verwenden, weil es halt einfach billiger ist und damit die Marge höher ist und damit mehr Rendite erzielt werden können. Und ein Purpose-Unternehmen, Purpose ist, kann man viel definieren, wir kommen da noch an andere Themen rein, aber als Purpose könnte ich zum Beispiel darunter verstehen, dass ich ein Unternehmen gründe, was sich nicht nur der ökonomischen Rendite verschreibt, sondern auch einen sozialen oder einen ökologischen Auftrag hat und sagt, ich möchte ein Problem in der Welt lösen, ich möchte einen Service für den Planeten oder auch den Mensch erfüllen. Das mache ich, indem ich Geld verdiene und indem ich so Geld verdiene, dass ich weiter wachsen kann, dass ich meine Produkte besser machen kann. Aber ich mache es nicht des Geldverdienens wegen, um mir mehr Gewinne auszuschütten, um mehr Rendite auszuschütten, sondern ich mache es, um eben immer wirkungsvollere Instrumente, um ein größeres Team, um bessere Gehälter zahlen zu können, um eben damit auch eine höhere Wirkung auf die Problemlösung zu erzielen.
Ja, also die Grenze ist aber so ein bisschen fließend, ne? Also ich meine, so grundsätzlich haben wir ja das Problem, dass in unserem Wirtschaftssystem eigentlich der Begriff der Kapitalbildung eigentlich nur der ist, der gelernt wurde, ne? Also wenn ich jetzt so dir zuhöre, ist alles schlüssig, aber ich hätte es jetzt vorher, also bevor ich mich auch selbst damit beschäftigt habe, gab es gar keinen anderen Hebel in meinem Kopf irgendwie als, okay, du wirst Unternehmer, um Gewinn zu erzielen. Und das ist ja auch bei dir jetzt so, im Purpose-Unternehmen auch so. Wo ist diese Grenze? Wo ist jetzt die Grenze zum, was ist zu viel? Ja. Weil darum geht es ja, glaube ich, nur. Wenn jetzt jemand viel Rendite erwirtschaften will, um damit ja irgendwie einen Fortschritt zu finanzieren für sein Unternehmen, um dann noch mehr zu machen, dann muss er ja natürlich irgendwie eine hohe Rendite auch haben, die ja vielleicht kontra zu dem steht, was ihr jetzt da so macht. Wo ziehst du da die Grenze oder was kannst du da Leuten als Rat geben, wie man da überhaupt rangeht? Weil es ja eine Kopfsache in erster Linie, finde ich.
und auch gleichzeitig eine große gesellschaftliche, politische Diskussion. Es gibt zwei Bewegungen, einmal die eben des Sozialunternehmertums oder Social Entrepreneurship. Die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es weltweit in verschiedensten Facetten. Und dort ist einfach die Überschrift, dass ich als Unternehmen nicht das Streben nach einer Profitmaximierung habe, sondern dass ich ein Streben nach einer Wirkungsmaximierung habe. Und das mache ich, indem ich die Umsätze, die Gewinne immer wieder in die Erzielung der Wirkung reinvestiere. Und da gibt es zum Beispiel die B-Corp-Zertifizierung, die weltweit inzwischen relativ etabliert ist, die also schaut, dass auch diese Versprechen richtig in die Satzung mit aufgenommen werden, dort festgeschrieben werden und das Unternehmen eben keine Gewinne ausschüttet oder, und das sind dann die Grenzen, oder in gewissen Rahmen, die zur Erhöhung der Wirkung sorgen. Also es gibt zum Beispiel eine Bewegung des Slow Investments, wo es dann trotzdem okay ist, 7% Rendite und so weiter, das können wir gleich noch diskutieren. Aber eben Sozialunternehmen haben erstmal eine Wirkungsmaximierung im Blick und wollen mit den Umsätzen und den Gewinnen die Problemlösung, die Wirkung, die sie erzielen, maximieren. Und das ist schon mal ein anderer Mindset-Ansatz als viele Unternehmen, die halt wirklich ihre ökonomische Rendite, nicht ihre gesellschaftliche, nicht ihre ökologische Rendite maximieren wollen. Und jetzt kann ich in zwei Ebenen reingehen, genau, also Social Entrepreneurship, B-Corp-Zertifizierung. Ich schreibe mir das alles in der Satzung fest und auch der nächste Geschäftsführer, der angestellt wird, darf sich dem erstmal nicht widersetzen, weil es steht ja so in der Satzung. Dennoch könnte ich ja die Satzung ändern als Gesellschafter oder als Inhaber des Unternehmens. Und da gibt es nochmal die nächste Ebene, die auch im Koalitionsvertrag unserer aktuellen Regierung mit drin steht, eine neue Gesellschaftsrechtsform zu finden, die das nicht mehr ermöglicht. Ein Arbeitstitel dafür ist Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das heißt, das Unternehmen bleibt immer in Verantwortung bei denjenigen, die im Unternehmen arbeiten. Es geht nicht in den Besitz von jemandem, der einfach nur am Kapitalmarkt das als Renditeobjekt handelt, sondern es bleibt bei denjenigen, die tagtäglich sich mit den Problemen auseinandersetzen. Kann also nicht als Stückgut gehandelt werden am Kapitalmarkt. Das ist heute nicht so. Also selbst Startnext als ein Unternehmen, was sich all diesen Werten dieser Zertifizierung verschrieben hat, könnte morgen evil werden und sagen, jetzt machen wir doch mal bei Google das Investment, jetzt ändern wir alles. Das dürfen wir als Gesellschafter. Wir würden das nicht machen, weil wir unsere Community verlieren würden und das Unternehmen dann ein großes Problem hätte. Aber wir dürften es gesellschaftsrechtlich und diese neue Rechtsform, die geplant ist, wo es auch eigene Stiftungen, eigene Teams gibt, die sich dafür politisch einsetzen, die würde das nochmal verhindern, weil es dann festgeschrieben ist.
Aber nochmal, wo ist die Grenze? Ne? Also ich meine, wir kommen aus der Corona-Zeit gerade und ich nehme jetzt mal einfach den Blick als Unternehmer. Da war ja die Kapitaldecke schon ein wichtiges Mittel irgendwie. Also zu sagen, ich kann mich noch gut erinnern, dass es die Diskussion gab, kann ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr überleben, kann ich ein Jahr überleben? Das sind ja so Rücklagen, die erstmal gehalten werden müssen, um eine Sicherheit auch irgendwie am Markt zu ermöglichen. Und dazu kommt ja noch, dass gerade bei kleineren Unternehmen, die sich dem jetzt verschreiben wollen, wie jetzt mein Unternehmen meinetwegen, ich ja so ein bisschen das Unternehmen ehrlicherweise auch als Kapitalstock nehmen muss, um vielleicht ein bisschen meinen Punkt ab der Rente zu finanzieren. Ich glaube, das gehört ja auch dazu. Und ich wüsste jetzt persönlich gar nicht, wo ist denn da jetzt die Grenze? Also, weil das, was ich jetzt da so raushöre, ist ja, da ist jetzt irgendwie eine Grenze, über die darfst du nicht rübergehen. Gibt es die denn überhaupt oder fühlt sich das für mich nur so an?
Na, die gibt es schon und die hängt in der Begrifflichkeit Maximierung. Das, was du sagst, ist ja, du willst so viel Geld verdienen, um ein gutes Leben auch im Alter zu haben. Diese Formulierung ist damit noch eingeschlossen im Sinne von, das kann auch soziales Unternehmertum sein. Das, was Maximierung bedeutet, ist aber, dass du wirklich versuchst, mit allen Mitteln das Maximale an Gewinnkapital herauszuholen. Verantwortungseigentum, bei dieser Idee der Rechtsform, sind zum Beispiel Investments immer redeemable und capped. Das heißt, Man kann Investments aufnehmen, man kann andere Unternehmen, KapitalgeberInnen auch an seinem Unternehmen beteiligen. Aber man schaut sich zum Beispiel an, wie hoch ist das Risiko, dass du mir jetzt heute 1 Million gibst, um dass wir den nächsten Schritt gehen können. Und dann ist es so, dass das bewertet wird, dass man sich darauf einigt, zum Beispiel irgendwie Rendite von, auch kann auch hoch sein, 50%, 100% meinetwegen. Aber es wird halt definiert. Es wird gecapped und es kann halt nicht sein, dass das Unternehmen, was jetzt investiert hat, sagt, cool, dass ich jetzt mein ganzes Kapital verdoppelt habe, aber wenn ihr jetzt noch die Produktion nach Indien auslagern würdet, könnte ich es ja verdreifachen. Und wenn ihr jetzt noch irgendwie da an der Qualität und dort noch mehr Chemie, dann könnte ich es vervierfachen. Das ist quasi nicht möglich, weil es einfach bei der Verdopplung, wie definiert, gecapped ist und redeemable, wenn quasi das Ziel erreicht ist, wenn ich also mein Vermögen jetzt verdoppelt habe, mal in diesem einfachen Fall, dann werden die Anteile wieder zurückgeführt, beziehungsweise dann ist der Vertrag auch wieder beendet. Also dann geht das nicht ins Unendliche weiter und ich will jedes Jahr Verdopplung und ich will jedes Jahr immer mehr haben.
Aber hätte ich denn die Möglichkeit, nach diesem System überhaupt noch mein Unternehmen zu verkaufen? Weil ich lese auch immer wieder, dass Leute sagen, okay, die Veräußerung ist jetzt gar nicht möglich, weil ja, und das ist vielleicht wieder eine andere Gesellschaftsform, die Firma irgendwie im Eigentum der Mitarbeiter zum Beispiel steht.
Also wenn wir jetzt über konkret die Rechtsform reden, dann ist es so, dass es nur an welche verkauft und gegeben werden kann, die irgendwie in Verantwortung im Unternehmen sind. Also es kann ja sein, dass wirklich eine neue kompetente Geschäftsführung reinkommt, die jetzt in Verantwortung hier weiterarbeiten und dann kannst du es denen verkaufen. Das geht weiterhin, aber du könntest es jetzt nicht mehr an einen Kapitalinvestor verkaufen, der einfach nur 51% bekommt und versucht jetzt daraus irgendwie einen Cash zu machen. Und es gibt zwischen diesen 0 und 1 auch ganz viele Schattierungen und diese Rechtsform gibt es ja heute noch nicht. Also es gibt sehr viele Initiativen, es gibt sehr viele Gesetzesvorschläge dafür. Es gibt in Dänemark und auch in Japan Rechtsformen, die schon so ähnlich funktionieren, wo man sehr viele Erfahrungen mitgebracht hat, dass es eben funktionieren kann. Und nochmal zurückzugehen, soziales Unternehmertum muss aber ja nicht unbedingt diese Rechtsform haben. Es wäre nur ein sehr klares Versprechen. Ich bin eben ein Sozialunternehmen dieser Art. Es kann auch sein, dass man eben sich einfach den Werten und den verschiedenen Zertifizierungen unterwirft, also im positiven Sinne, so eine B-Corp-Zertifizierung oder eine Gemeinwohlökonomiebilanzierung macht, um halt mit der Transparenz und mit seinem Handeln danach zu agieren.
Jetzt hast du es schon ein paar Mal gesagt, B-Corp ist mir auch im letzten Jahr eine ganze Menge über den Weg gelaufen. Ich habe immer wieder die Ansätze probiert, also ich sehe es als Qualitätssiegel schon, also da ist die Wahrnehmung und das Branding, glaube ich, schon von B-Corp schon ganz gut. Ich glaube auch, dass die Firmen, die da drin arbeiten oder mit B-Corp-Zertifizierung arbeiten, was ich da so reflektiert bekomme, geht das alles in die richtige Richtung, egal wie man das so ausdefiniert. Aber macht es denn wirklich was mit dem Unternehmen? Also das ist ja jetzt so ein unternehmerischer Ansatz und als Außensicht ist es vielleicht irgendwann auch ein Siegel, was man sicherlich auch seinen Kunden gegenüber spielen kann. Aber ich sehe ja Purpose für mich zumindest auch nach innen. Ne? Und wenn ich jetzt so ein Siegel habe, ist das ja nicht gleichbedeutend damit, dass ich jetzt eine Belegschaft habe, die sagt, ich fühle mich jetzt, jeder Einzelne hat auch einen Purpose in dem Unternehmen und identifiziert sich damit. Ist es nicht nur einfach so ein Unternehmensdach und muss man es nicht dann noch mit Leben ausfüllen, damit das wirklich bis zu jedem hoffentlich einzelnen Mitarbeiter auch irgendwie zu einem tragfähigen Unternehmen wirklich wird?
Also die Gefahr von Social Washing, auch Greenwashing bei diesen ganzen Labels und Siegels sehe ich grundsätzlich hoch und gegeben. Ich bin selber in diesem Zertifizierungsprozess von B Corp immer mit dabei. Wir sind jetzt auch gerade im dritten Re-Zertifizierungsprozess, haben das jetzt schon ein paar Jahre. Und dort bei B Corp ist es zum Beispiel so, man macht ein B-Impact Assessment. Das heißt, in allen Bereichen von irgendeiner Art von Nachhaltigkeit, Diversity, Gleichberechtigung, etc. hat man sehr, sehr, sehr viele Fragen und geht wirklich tief ins Detail, was man als Unternehmen macht, um diese Probleme zu lösen oder um sie zu beachten, mit welchen Methoden. Es werden quantitative, qualitative Zahlen, Dinge abgefragt. Das geht sehr ins Detail und es führt dazu, dass wir uns ja sehr mit diesen Antworten beschäftigen müssen, teilweise die Antworten auch selber noch nicht haben und dann drüber nachdenken müssen, hier würden wir jetzt gerade 3 Punkte liegen lassen, das ist jetzt mal dieser einfache Assessment-Faktor, obwohl es doch eigentlich nur darum gehen würde, bei uns jetzt quasi diese Richtlinie, diese Veränderung oder einen Prozess einzuführen, der dazu führen würde. Das heißt, wir hinterfragen uns ganz, ganz sehr selbst und versuchen eigentlich ja so viel wie möglich Punkte zu erreichen, auch aus einem Wettbewerbsvergleich heraus. Wettbewerber von uns sind auch B Corp zertifiziert, haben zum Beispiel in der letzten Runde jetzt mehr Punkte als wir gehabt. Und es ist natürlich ein schöner Marktmechanismus, dass wir motiviert
sind. Also das sieht man öffentlich oder nur als Teilnehmer von B Corp, dass man sehen kann?
Die sieht man, die ganzen Zertifizierungen, auch die Punkte sind auf der Plattform transparent einsehbar. Man kann auch die ganze Datenbank aller B Corp zertifizierten Unternehmen weltweit filtern, durchsuchen, einsehen.
Als Mitglied oder auch als Außenstehender? Nicht Mitglied.
Echt? Als Außenstehender. Das ist ja verrückt. Auch das Impact Assessment, was ich gerade gesagt habe, könnte man einfach kostenfrei nutzen, um sich selber zu reflektieren. Mhm. Das ist ein Service, den die aus meiner Sicht tollerweise anbieten. Wenn man jetzt diesen Zertifizierungsprozess macht, dann müssen wir auch noch in qualitative Interviews, dann wird das richtig geprüft, dann müssen da Daten eingereicht werden und so. Das kostet dann Geld, weil da ein ganzes Unternehmen dahinter sitzt, was das alles überprüft. Und du kannst in der Datenbank auch jetzt nicht so tief ins Detail unserer ganzen Antworten reingehen. Du siehst aber schon, wie viele Punkte wir haben und gewisse Felder, die auch öffentlich angegeben werden.
Ihr habt ja selbst so ein Manifest auf eurer Startnext-Seite, was ich mal so gesehen habe. Und wir hatten das letzte Mal schon hier, komme ich auch gleich nochmal drauf, mit dem Dominik Schwarz, der mal bei Home2Go war, der auch so ein Manifest geschrieben hat. Irgendwie ist schon das zweite Manifest, was mir jetzt über den Weg gelaufen ist. Und da stehen ja schon so Sachen drin, glaube ich, die ihr euch dann auf die Fahnen geschrieben habt, wie so ein Wertekanon ja ist. Und da steht zum Beispiel, Welt regiert die Welt, Kooperation wird es entthronen. Was da damit gemeint? Ich meine, alle Leute, die sich jetzt selbstständig machen, denken nur an Geld. Wenn du denen jetzt mit der Matrix kommst, was meinst du damit? Weil was ich jetzt hinterfragen will mit diesem Katalog ist ja irgendwie, wenn ich mich selbstständig mache, denn, und so war es bei Dominik Schwarz auch, dass der vorher sich über Purpose Gedanken gemacht hat, um einfach so den gesunden Boden zu schaffen, um dann ein gesundes Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu fokussieren. Und auf was muss ich denn achten, wenn ich jetzt selbst gründe? Was ist denn der gesunde Boden? Ist das jetzt, dass ich mehr auf Kooperation achten muss, als aufs Geld verdienen? Weil ich habe ja eine ganze Menge Aufgaben als junger Gründer und wie kann ich das jetzt irgendwie mit Purpose vereinbaren?
Also das Manifest bei uns ist sehr aktivistisch geschrieben. Dahinter sind ja recht nüchterne Werte und eben nüchterne Prozesse, die alle im Team entstanden sind. Also das Manifest ist auch nichts, was wir als Gründer jetzt festgelegt haben, sondern das ist in verschiedenen Teamprozessen entstanden. Und das Geld regiert die Welt. Dieses, wenn ich mehr Geld habe, habe ich mehr Macht. Wenn ich mehr Geld habe, kann ich mir auch mehr Stimme in Unternehmen kaufen, kann ich mir mehr Mitentscheidungen erkaufen. Dieses Geld kann wirklich zu Macht führen. Das ist ein Thema, was wir unter anderem mit Startnext ja hinterfragen. Also bei uns auf der Plattform kannst du auch deine Idee finanzieren, ohne dass du viel Geld hast oder ohne dass du irgendwie diese Machtinstrumente nutzt, sondern du kannst einfach eine gute Idee haben und damit viele Menschen erreichen, die jeweils 10 Euro geben oder 100 Euro geben und damit auch, also das größte Projekt ist 4,5 Millionen Euro, was wir finanziert haben. Und da sind nicht immer Menschen dahinter, die ein gutes Netzwerk haben oder die irgendwie die richtigen GeldgeberInnen kennen oder die entsprechend privilegiert ein Projekt starten, sondern sind manchmal auch wirklich die guten Ideen, die in der im Zeitgeist ankommen, die den Nerv unserer Gesellschaft aktuell treffen. Wir hatten zum Beispiel zu den Kiron University in 2015, eine Zeit, wo sehr viele Geflüchtete in unser Land gekommen sind, haben die eine Online-Universität gegründet mit der Idee, wie können wir jetzt diese ganzen Geflüchtete in Bildung bringen, wie können wir sie Teil unserer Gesellschaft werden lassen, und hatten damals eine halbe Million Euro gesammelt aus nichts heraus. Also sie hatten eine wirklich wichtige Idee, die die Gesellschaft gebraucht hat und sind damit bis heute mit der Keiron University auch erfolgreich mit verschiedensten Formaten inzwischen. Und sie mussten aber nicht vor einer Bank bestehen, sie mussten nicht vor einem Investor bestehen. Und Kooperationen, diese Begrifflichkeit, da steckt zum einen der Community-Gedanke drin, dass sich auch vieles eben nicht mehr mit der einzelnen Machtperson schaffe, sondern dass ich auch einiges mit Community, mit dem Mitnehmen auf Augenhöhe schaffen kann. Und aber auch die Idee, was ist denn das, wenn man jetzt mal von außen auf unsere Gesellschaft guckt, eigentlich für eine Art von Gesellschaft, wo wenige ganz viel Geld akkumulieren, in Wohlstand leben und die anderen 50% oder teilweise auch 90% der Menschen irgendwie gerade so gut über die Runden kommen. Was ist das für das gesamtgesellschaftliche Bild? Hat das einen Wert? Sind wir dadurch eine zufriedenere Gesellschaft? Geht es unserer Gesellschaft dadurch gut, dass es ganz wenige gibt, die ganz, ganz viel besitzen? Oder wäre es nicht schön, wenn wir in Kooperation mit diesen Menschen einfach uns als Gesellschaft mehr voranbringen und gesellschaftliche Probleme lösen?
Ist es denn aber, also ich muss immer mal ein bisschen ketzerisch fragen, weil ich die Fragen ja auch gestellt bekomme und ich gebe die jetzt einfach mal an dich weiter. Wenn denn die ganze Welt um dich rum nicht nach Purpose lebt und auch keine Unternehmen aufbaut, die Purpose-driven sind, und wir aber in Deutschland in unserer kleinen Wohlfühlinsel auf dem Reichtum, den wir vielleicht angehortet haben und auch auf dem gesellschaftlichen und sozialen Wohlstand, den wir haben, uns ausruhen und da jetzt so einen Purpose ausentwickeln, ist das denn der richtige Ansatz für Unternehmer, wenn ich zum Beispiel irgendwann eine Größe erreichen will, wo ich mich am Weltmarkt behaupten muss? Da bin ich ja gar nicht konkurrenzfähig, würde ich jetzt mal behaupten. Und gegen die Argumentation ist mir jetzt noch nicht so sehr viel eingefallen, außer dass es mir und meinen Mitarbeitern vielleicht irgendwie besser geht, was ja schon cool sein kann. Aber es könnte ja auch noch mehr Menschen noch besser gehen, wenn ich im Welthandel irgendwie auf Basis, was ja doch Geld regiert die Welt, basiert, dann doch besser aufgestellt bin. Wie siehst du das da? Nur in dem lokalen Raum, nur national? Oder ihr habt ja sicherlich auch Konkurrenten, die weltweit aufgestellt sind, wo ihr euch auch durchsetzen müsst.
Also Geld regiert die Welt ist ja ein System, was wir alle in einer gewissen Form geschaffen haben, wo wir die entsprechenden Gesetze, Richtlinien geschaffen haben, um mal an dem Beispiel der ganzen Förderanstalten und Landesförderbanken kurz ranzugehen, die für mit gewissen Richtlinien ja Geld in unsere Wirtschaft geben und alles Mögliche subventionieren. Diese Richtlinien könnten aber ja geändert werden. Es könnte ja sein, dass eben nicht nur hochskalierungsfähige Technologieinnovationen gefördert werden, sondern es könnten ja die Richtlinien so angepasst werden, dass auch soziale Innovationen und gesellschaftlich wirksame Unternehmen gefördert werden. Also man kann das System ja ändern, wenn die Menschen, die in dem System arbeiten, daran mit teilnehmen. Auf lokaler Ebene war das jetzt gesprochen, also Landesförderbanken wäre jetzt nationaler Ansatz. Und das ist was, wo wir auch daran mitarbeiten. Also zum Beispiel ist es so, dass in den neuen Bundesländern die ganzen Landesförderanstalten, die ganzen Landesförderbanken halt immer nur auf skalierungsfähige Innovationen geschaut haben, die sich nach außen verkaufen lassen, die sich exportieren lassen, um Wohlstand ins Land zu holen. Nach der Wende sind das die ganzen Förderprogramme gewesen. Wir wollen, dass es den neuen Bundesländern besser geht, dass sie ein Stück weit gesellschaftlich zu den alten Bundesländern aufschließen können. Jetzt können wir nach 30 Jahren sagen, wir leben, uns geht es gut im großen Bild. Wir sind in sehr vielen Facetten in einem Wohlstand ja angekommen, haben aber ganz schön viele ökologische, aber auch soziale, gesellschaftliche Herausforderungen. Unsere Demokratie, unsere Gesellschaft wird gerade sehr angegriffen. Unserem Planeten geht es extrem schlecht in vielen Facetten. Warum sollten wir jetzt als ein Förderinstitut, was größtenteils ja von unseren Steuergeldern und von Zinsen aus dem Marshallplan damals ja finanziert wird, warum sollten diese Gelder nicht auch für die Lösung dieser gesellschaftlichen und sozialen Probleme genutzt werden? Also da könnten wir es ändern. Jetzt hast du mal nach die globale Perspektive gefragt. Ich finde, dass die meisten sozialen Unternehmen zum Beispiel aus dem globalen Süden kommen. Viele, viele, viele Menschen dort kommen mit einer existenziellen Bedrohung und gründen Unternehmen, weil sie ihrem Volk helfen wollen, weil sie weil ihre Familie stirbt, weil Kinder sterben, weil Menschen verhungern. Dort entstehen sehr, sehr viele, so, die haben überhaupt, die denken gar nicht daran, damit reich zu werden. Die wollen einfach, dass es ihrem Tribe, ihrem Volk, ihrem Land irgendwie besser geht. War jetzt gerade vorgestern erst auf einer Veranstaltung, wo einige gesprochen haben, und ich merke, da ist auch eine viel größere Dringlichkeit, wenn sie ein Unternehmen gründen, auch wenn die das auf der Bühne präsentieren. Ich hatte viel mehr Gänsehaut, weil diese Menschen diese Unternehmen machen, um Probleme zu lösen. Und wir EuropäerInnen machen schon auch Unternehmen, weil wir eine gute Idee haben, weil wir eine Chance sehen. Das finde ich, ist schon mal, in anderen Ländern gibt es durchaus sehr, sehr viele soziale Unternehmen. Jetzt hast du aber noch die Dimension aufgemacht, können wir damit mit dem Silicon Valley und mit den großen, großen skalierenden Unternehmen überhaupt mithalten? Also werden wir überhaupt damit konkurrenzfähig? Also aktuell erleben wir es ja, dass wir in Deutschland abgehängt werden und dass China, Amerika weit an uns vorbeizieht und dass wir unsere großen Wirtschaft verlieren, auch Automobilindustrie und alles verlieren, und die chinesischen Autos jetzt langsam unser Land immer mehr überfluten, günstiger produziert werden und wir es schwer haben, mit unserem geschaffenen Wirtschaftssystem damit noch mitzuhalten. Ist ja vielleicht gerade eine Antwort, dass es eben nicht nur um diese technologischen Innovationen gehen muss, sondern dass wir auch Unternehmertum mit sozialen Problemen irgendwie machen können. Aber ob wir als Deutschland es schaffen, jetzt in der AI-Industrie, in der Automobilindustrie mit diesen sozialunternehmerischen Ansätzen mitzuhalten, ist eine berechtigte Diskussion. Ich finde, wenn wir das Green Tech Festival, also dieses Impact Festival, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, ist größtenteils von Audi finanziert, und Audi hat mich da schon, die haben eine eigene Audi-Umweltstiftung gegründet. Mit dieser Audi-Umweltstiftung machen sie nichts anderes den ganzen Tag, als mit technologischen Ansätzen irgendwie unsere Umwelt, unser Klima zu retten und irgendwas positiv Gutes dafür zu tun. Und wenn das in Zukunft aber auch gemessen wird, wenn das in Zukunft auch bilanziert wird, wenn das in Zukunft vielleicht auch ein Faktor ist, ob ich überhaupt in den ETF mit reinkomme, ob ich überhaupt von einem Investor mit finanziert werde, wie ist also mein negativer Footprint in verschiedenen Bereichen auf die Welt oder wie ist mein positives Engagement, glaube ich auch, dass die großen Millionenbeträge, die Shifting the Trillions ist da so ein Schlagwort, dass wir auch wirklich das große Kapital sukzessive shiften werden, geht aus meiner Sicht nicht, ohne dass die Politik, ohne dass die Gesetzgebung sich ändert. Ich bin als Jungunternehmer eher FDP-nah gestartet, glaube es nicht mehr, glaube nicht, dass die Märkte sich dahingehend selber regulieren. Ich glaube, das sind Dinge, wo eine Gesetzgebung sagen muss, dass gibt halt eine CO2-Steuer, es gibt halt, wenn du die Arten alle tötest und wenn du die Chemie in das Wasser leitest, musst du halt die gesellschaftlichen Folgekosten dafür mittragen, damit wir es irgendwie wieder ganz machen können. Und deswegen wird das Produkt teurer, deswegen sinkt das Interesse von Investoren. Aber selber wird das Unternehmen sich jetzt nicht ändern, wenn es diesen Drang aus der Gesetzgebung und den Entscheidungen der Investoren nicht gäbe.
Also ich habe ja auf meinem Weg, den ich bis jetzt beschritten habe, ja vorher ehrlicherweise gar nicht zum Beispiel von diesen SDGs von der UN gehört, bin dann aber relativ früh darauf gestoßen. Ich glaube, das kann man gar nicht verfehlen, aber nur, glaube ich, weil ich mich intrinsisch damit beschäftigt habe, nicht weil das doch jetzt mittlerweile auch präsent ist, aber ist ja manchmal so, wenn man darum weiß, dann nimmt man es auch anders wahr. Da ist ja schon eine Menge in nationales Recht einfach auch umgewandelt worden. Also ich bin ja immer wieder erstaunt eigentlich, dass das so viel Veränderung eigentlich gibt. Gerade gilt es jetzt so für sehr, sehr große Konzerne, für sehr, sehr große Unternehmen. Da ist es aber schon relevant und es wird ja immer weiter runtergebrochen, sodass man schon vielleicht davon ausgehen kann, dass das auch weltweit, weil wir reden ja jetzt nicht von national, sondern wir reden ja auch von international, dass da Ziele auch wirklich vielleicht in nationales Recht umgewandelt werden und dann auch wirklich Wirkung entfalten können, weil, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Unternehmen entweder in Fonds nicht mehr reinkommen oder gar keine Gelder mehr kriegen oder bestimmte Förderungen kriegen, weil sie bestimmte Kriterien erfüllen. Das finde ich schon faszinierend. Also da geht wirklich was. Und das ist nicht nur so ein stiller Tiger. Lass uns mal noch auf einen anderen Punkt kommen, den ihr da in eurem Manifest habt, nämlich starre Systeme regieren die Welt, lernende Organismen werden sie entthronen. Da habe ich immer so im Hinterkopf, dass da so sehr viele neue Mechanismen in Unternehmen eingebaut werden sollen. Immer mit einem guten Willen. Alle Leute, die ich da kenne, die wollen was verändern. Die wollen eigentlich ihre Leute mit ins Boot nehmen, wollen Beteiligung haben, eine Wirksamkeit haben im Unternehmen. Wenn das jetzt so gemeint ist, was da in eurem Manifest so steht, auch in die Richtung, habe ich auf der anderen Seite aber festgestellt, dass es die Leute in den Unternehmen maximal verunsichert, weil die Chefs, die das reinbringen, selbst nicht so sicher sind in dem Umgang damit. Also so demokratische Verhältnisse zum Beispiel in Unternehmen. Wie oft höre ich von Leuten, die sagen, hier wird unendlich debattiert in irgendwelchen Videocalls, reden wir über Sachen, immer wieder gibt es irgendwelche Abstimmungen, jeder probiert irgendwie den anderen zu überzeugen, sodass die Leute schon faktisch genervt sind davon, dass der Chef nicht irgendwann mal auf den Tisch haut und sagt, ey, jetzt gehen wir mal da lang, weil die einfach, also die verbrennen so in diesem Thema der Demokratisierung und vielleicht ist das starre System doch mehr die Lösung. Ich war ja 27 Jahre mal Polizist, ich komme aus einem sehr totalitären Führungsstil, das hatte aber bestimmte Vorteile. In bestimmten Situationen warst du halt unglaublich reaktionsschnell. Ist das damit gemeint und wie füllt ihr das denn aus bei euch?
Ja, ich kann es am Beispiel meiner Stiftung noch mit sagen. Ich engagiere mich in der Natur- und Umweltschutzstiftung Wilderness International und dort sind wir gerade darauf mit dem Fineo Wirkt-Siegel ein Stück weit zertifiziert worden, also mit der Idee, wie wirksam ist die Organisation, aber wie selbstlernend ist sie auch. Und was wir dort grundsätzlich über die letzten Monate eingeführt haben, ist, dass wir unser Handeln, das, was wir tun, versuchen in ihrer Wirkung zu verstehen und dann daraus zu lernen. Früher war es so, wir haben verstanden, okay, mehr Kunden erreicht, mehr Umsatz gemacht, mehr Gewinne. Jetzt schauen wir aber sehr viel stärker noch, welche Wirkung haben wir auf gewisse soziale Schichten, welche Wirkung haben wir auf den Planeten, auf unsere Umwelt direkt, welchen Output und welchen Outcome sind da die Überschriften, haben wir auf die verschiedensten Bereiche und schauen uns das an, einmal in der Projektplanung, was glauben wir, was wir für einen Output und Outcome auf diese Themen haben werden, aber dann noch, wenn die Projekte abgeschlossen sind, schauen wir uns das an und gehen also nicht nur darum, wie viel mehr Spenden haben wir jetzt eingesammelt, sondern welche Wirkung haben wir auf eine bestimmte Zielgruppe erreicht, welche Wirkung haben wir auf einen Teil des Ökosystems erreicht und lernen daraus und passen daraufhin unsere Handlungen an. Das wäre jetzt ein Beispiel für selbstlernend. Das kann man auch nur ausschließlich im ökonomischen Bereich ja tun, aber ich finde das spannend, dass wir eben auch die Wirkung auf verschiedene ökologisch-soziale Bereiche uns mit anschauen und schauen, hat das eine Veränderung auf das Handeln, auf das Denken der Zielgruppen und hat das irgendwie Biodiversity-KPIs dann das Stichwort, wenn ich auf die Umwelt schaue, hat das da irgendwie eine Auswirkung, hat sich da was positiv verändert, gibt es da 5 Arten mehr, die hinzugekommen sind in einem Gebiet, wo wir Agroforst betrieben haben oder. Das wäre jetzt meine Definition eher von Selbstlernen, gibt da bestimmt viele andere noch, aber sich damit zu beschäftigen, welche Wirkung, welchen Impact wir auf Gesellschaft, Umwelt, Mitarbeitende haben und das immer wieder auswerten, lernen und daran wachsen.
Ich glaube, das Maximum ist eigentlich so, was ich so rauskristallisiert habe, ist, dass wenn man sich damit beschäftigt, wirklich bewusst beschäftigt, dass es dann gar keine richtige Antwort und keine falsche Antwort gibt. Weil es gibt ja kein Buch, wo jetzt die eine Blaupause dafür liegt, wie man es denn am besten machen kann, sondern jeder muss ja seinen Weg selbst finden. Aber alleine die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt, irgendwie vielleicht aus den alten Prinzipien auszubrechen, so wie es bei mir ja damals auch war. Ich war letztes Jahr auf den Online-Marketing-Rockstars und habe so das Gefühl gehabt, so kann es nicht weitergehen, hatten wir schon drüber gesprochen. Und ich weiß aber gar nicht, wie man es ändern kann. Aber alleine dieser Blick dahin, ey, ich würde ganz gerne was ändern, weiß noch gar nicht, wo ich rauskomme, aber ich gucke mal in die Richtung, bewirkt ja schon unglaublich viel. Und ich meine, du bist jetzt jemand, deswegen freue ich mich auch, dass du jetzt hier in den Podcast gekommen bist, der da schon sehr viel Vorsprung hat. Ich bin ja gerade mal ein Jahr unterwegs. Ich komme mir manchmal noch so vor, wie so der kleine Marco auf der Blumenwiese, der Schmetterlinge jagt. Und in Wirklichkeit bin ich schon von den ganzen Hyänen umgeben. Also du kennst ja diesen ganzen Bereich schon viel mehr, beschäftigst dich da auch mit. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Lösung ist, dass man sich einfach damit beschäftigt und dann gibt es gar kein richtig und kein falsch, sondern ich glaube, dann kommt man immer an einem bestimmten Punkt raus, der dann selbstkritisch auch hinterfragt, was kann man denn besser machen und vielleicht auch ja, für die Gemeinschaft irgendwie mehr zurückgeben, dass unsere Gesellschaft nicht so verfällt. Lass uns nochmal noch ein bisschen die ganze Sache mit Marketing verbinden, weil das finde ich immer noch spannend und hier hören ja auch eine ganze Menge zu, die aus meiner alten Bubble sind, die mit Marketing verbunden sind. Jetzt ist ja das, was du da sagst, ist für mich total einleuchtend. Aber ich habe es ehrlicherweise nie so wahrgenommen. Also ich habe jetzt nur das wahrgenommen, weil ich dich irgendwann mal in LinkedIn entdeckt habe, dich dann irgendwie so, ja, irgendwie geprofiled habe über LinkedIn. Aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht. Also Marketing ist ja irgendwie brüllen und immer lauter brüllen in der Welt, in der wir heute sind, für die Ziele, die man da hat. Wie gehst du an das Thema ran? Also es hört sich jetzt sehr solide an und du arbeitest auf ein Ziel hin, was ja auch durchaus reichen kann. Aber eigentlich müsste man doch da viel mehr brüllen, damit man noch mehr Menschen davon überzeugt, dass diese alternativen Denkmodelle auch eine Möglichkeit sind, vielleicht Unternehmer zu werden. Wie gehst du denn damit um? Oder habe ich es nur nicht wahrgenommen? Das kann ja auch sein. Also
dann hat das der Empfänger mal recht. Etwas. Also es ist ja schon so, dass viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen, jetzt eine nachwachsende Generation ist, die einfach in diesem urkapitalistischen Spiel nicht mehr so mitspielen wollen, die früher vielleicht freitags auch auf der Straße waren und die jetzt auch wirklich ja diesen Druck haben, dass es hier einen Planeten gibt, wo vielleicht der nicht mehr so lebenswert für ihre Kinder ist oder dass auch eine Gesellschaft, ein politisches System entsteht, was nicht mehr so lebenswert für das eigene Leben und für die der Kinder ist. Das heißt, es sind schon auch erstmal sehr, sehr viele junge Unternehmen, die das anders machen, die das jetzt so eher in die Richtung machen, wie ich es beschrieben habe. Mhm. Aber diese Menschen, die jetzt also in den nachwachsenden Generationen kommen und die diese Denke haben, sind ja nicht alles Gründer oder GründerInnen. Es sind ja auch ganz viele Menschen, die in anderen Unternehmen arbeiten, die in Abteilungen sind, wo sie vielleicht einen ganzen Tag irgendwas tun, was den Planeten mehr belastet, zerstört, kaputt macht. Und auch das ist ja schon mal, oder das ist auch eines der großen Visionen, dass wir natürlich auch diese Menschen erreichen, dass sie entweder mit ihrem Unternehmen was ändern oder auch einfach kündigen, weil sie sagen, ich kann da nicht mehr weiterarbeiten in so einem Unternehmen. Und dann könnte es ja schon auch zu einem Problem für die größeren Unternehmen werden oder für die, die einfach immer so machen wie bisher, wenn es einfach gar keine Nachwuchskräfte, gar keine Leute mehr gibt, die diese planetenzerstörerische Sache machen. Und es gibt aber eben auch, worauf will ich hinaus, es gibt ja dadurch auch immer mehr große Unternehmen, die diese Veränderung selber gehen, weil sie merken, uns brechen die Leute weg. Es gibt keine Mitarbeitenden mehr, die hier im Kohlekraftwerk arbeiten wollen. Dramatisches Beispiel. Und es gibt halt immer weniger Menschen, die überhaupt noch mit uns diesen Chemiefabrik irgendwie aufbauen wollen. Und daher kommt eine Generation rein, die in den Unternehmen auch Dinge verändert. Also ein Beispiel oder das leuchtende Beispiel, was wir in der Welt haben, ist Patagonia zum Beispiel, die sich ja auch als Unternehmen in dem Sinne sich selbst geschenkt oder haben und den Mitarbeitenden jetzt in einer gewissen Form über einen Konstrukt oder verschiedene Konstrukte gehören, wo also kein Interesse darin ist, dass Patagonia jemals am Aktienmarkt irgendwie gehandelt werden kann. Und trotzdem ist es eine Love Brand, die ganz, ganz viele tragen, die ich auch außerhalb meiner Bubble sehe und wo Leute ja sehr viel mehr Geld für ein T-Shirt und Pullover ausgeben, weil sie mit diesen sozialen Einstellungen, ich kann so ein bisschen die Welt retten, weil die ja wirklich sehr viel, die haben zum Beispiel 1% for the Planet gegründet, eine Initiative, wo Unternehmen weltweit 1% ihres Umsatzes in Natur, Umweltschutz und soziale Projekte halt weitergeben. Patagonia ist dann Vorbild und immer mehr assoziieren sich damit. Die Marke ist aus meiner Sicht sehr sichtbar geworden. Also die sehe ich schon in verschiedensten Kontexten. Und so gibt es immer mehr auch Unternehmen, die sich verändern. Also ich habe in unserem Eingangsgespräch gesagt, dass ich viel mit den Sparkassen und den Volksbanken zusammenarbeite. Da gibt es auch sehr viele Menschen, die an diesen Themen arbeiten und die in verschiedensten Bereichen sukzessive Dinge, gute Dinge tun. Einmal der Regulatorik wegen, weil sie müssen, ESG-Regulatorik. Ich kann dann meine Kapitalmarktprodukte nicht mehr anbieten, aber auf der anderen Art und Weise, weil sie ja auch ein soziales Engagement, ein gesellschaftliches Engagement machen die Sparkassen über, ist der größte Förderer des Landes, über 500 Millionen jedes Jahr gehen in gesellschaftliches, soziales Engagement. Und die versuchen auch immer mehr zu verstehen, was sie damit für eine positive Wirkung auf Gesellschaft und Planeten erzielen können, versuchen das immer mehr zu messen, versuchen die Wirkung des Euros zu verstehen, den sie geben. Also auch in diesen großen Unternehmen gibt es immer mehr Menschenabteilungen, kleine Bewegungen, die entstehen. Aber ja, es könnte lauter sein, da gebe ich dir recht.
Ja, man muss es lauter sein, die ist ja die Frage, die ich mir stelle. Vielleicht ist der Weg, den du jetzt gehst, im Kleinen, im Stillen, aber im sehr wirksamen, am Ende doch wirksamer, weil die Frage war jetzt schon darauf auch ein bisschen gemünzt, ob ihr nicht auch als Start Next, wenn ihr jetzt also ein Vorzeigeunternehmen seid, und ich glaube, ihr macht da schon eine ganze Menge richtig in meiner äußeren Wahrnehmung, müsstet ihr nicht eigentlich so auf den Pudding kauen, wie es Waldemar jetzt mit seinem Video gemacht hat. Also ohne, dass du jetzt im Vergleich nackt irgendwie auf dem Balkon stehen musst, aber so dieses Laute, dieses Provozierende so ein bisschen, um dann die richtigen Werte auch in diesem Grundrauschen der Leute, die da draußen schreien, auch sichtbarer zu machen. Wäre das nicht notwendig oder ist mehr so, okay, ich rede jetzt mit der Sparkasse und im Kleinen verändern wir eigentlich viel mehr mit den dann doch wieder großen Kapitalgebern. Mhm. Wie geht man da ran? Aber als Marketer würde ich immer sagen, ey, schrei lauter, schrei mit. Also bloß nicht untergehen. Aber es kann ja einen ganz anderen Weg geben.
Also viele Projekte von uns machen das. Nu Company mit Nukao ist vielleicht ein gutes Beispiel, die ja wirklich mit Plakaten und verschiedensten Aktionen Nestle ganz offen angreifen und die als eine Alternative für wirklich eine nachhaltige, in Papier, ohne Plastik und nährstoffreiche, zuckerreduzierte Süßschokoladenalternative irgendwie werben. Die sind sehr, sehr laut und aktivistisch unterwegs mit diesem Thema. Bei uns, es kann eine Strategie sein, also es könnte auch in einer gewissen Form funktionieren. Wir müssen aber jetzt dazu sagen, dass wir ja ein Stück weit eine Plattform für ganz viele Menschen sind, die unterschiedlichste Ideen haben, die in unterschiedlichsten Bereichen was erreichen wollen. Und wir sind im Prinzip als Plattform, stehen wir dafür, dass eben unabhängig von deinen Privilegien, unabhängig von deinem Wertekonstrukt, du diese Idee umsetzen kannst, in die Sichtbarkeit bringen kannst. Das heißt, wir haben etwas immer die Herausforderung, dass wir nicht einer bestimmten Gruppe von Menschen oder einem bestimmten Wertekonstrukt zu stark irgendwie in dem Moment nur laut sind, weil wir dann wissen, dann wird es sehr, sehr viele andere Menschen mit guten Ideen geben, die diese dann nicht mehr sichtbar machen können. Also da helfen wir oder verstehen wir uns etwas als einen Ermöglicher, der die Ideen teilweise multipliziert und der sie versucht, eben auch nach außen laut rauszubringen, sind nie diejenigen gewesen, die selber nur mit ihrer eigenen Botschaft laut draußen sind. Ich gebe dir aber recht, das kann auch eine Strategie sein, das kann auch funktionieren. Wir haben uns für diesen Weg halt entschieden, dass wir eher unsere Projekte, die Ideen, die andere Menschen haben, dass wir die laut nach außen tragen. Und da sind viele dabei, die wirklich zu Veränderungen führen können. Und wir haben gemerkt, dass wir dann oftmals auch mal mitkommuniziert werden und der Link ja dann oft mit drin ist, wenn wir andere dabei eben es ermöglichen, wirkungsvoll über ihre eigene Idee sprechen zu können.
Okay, dann will ich zum Abschluss dir einfach noch eine persönliche Frage stellen, also von mir persönlich, weil ich da selbst ein bisschen lost in dem Thema bin. Wenn wir jetzt einfach so in die Zukunft gucken, in 5 Jahren, wir sind jetzt gerade so an dieser Schwelle, AI ist ein riesiges Thema, alle reden von Effizienz, in Wirklichkeit geht es darum, aber soziale Kontakte immer mehr abzubauen, was ja jetzt durch Homeoffice auch schon massiv ausgeweitet wurde. Wo siehst du unsere, also wir reden ja jetzt hier von so einer heilen Welt irgendwie. Und eigentlich, was ich so wahrnehme, die Welt um uns herum funktioniert vielleicht ganz anders. Und wir werden irgendwann einfach nur zu Hause sitzen mit ganz wenig sozialen Kontakten und uns digital einfach rumklicken. So kommt es mir einfach vor. Wie stellst du dich persönlich oder ihr euch als Unternehmen auf diese Entwicklung ein? Weil das für mich ja immer so unternehmensstrategisch wirklich wichtig ist. Wo ist der Markt von morgen? Natürlich wird der im AI, im KI-Bereich sein, aber es wird sich, so hoffe ich zumindest, auch wie in einem Pendel immer auch so eine Gegenbewegung geben, wo die Leute merken, hier wird es mir zu technisch, werden die vielleicht immer mehr zusammenkommen und sich wieder in Person treffen. Wie geht ihr damit um? Wird es eher sozialer in eurem oder eher digitaler oder auch Tino persönlich? Wie ist deine Prognose für in 5 Jahren? Oder 3, machen wir es nicht ganz so schwierig.
Also tatsächlich ist das gerade ein aktuelles Workshop-Thema, was wir mit StartNext intern behandeln. Gar nicht mit der Frage, was wird sich ändern, was wird in Zukunft sein, sondern die Frage mal anders anzugehen, was wird sich nicht ändern, was werden die Bedarfe, die Nöte, die Zielgruppen auch in der Zukunft noch sein. Was wird sich halt nicht ändern? Was werden Menschen auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch brauchen? Was wird weiterhin wichtig für diese Menschen sein? Da sind wir gerade mitten im Prozess, im Workshop-Prozess über verschiedene Stufen, um auch da unsere Ausrichtung von StartNext mehr anzupassen. Gebt ihr recht, dass die Entwicklung sehr viel schneller geworden sind. Also klar glaube ich daran, dass in 3 Jahren die ganzen Projektideen, die ganzen Pitches einfach eben von der KI generiert werden, dass ich nur noch meine Zeilen reinschreibe und dann ein schönes Video, schöne Bilder und der ganze Text schon dasteht. Das wird auf jeden Fall passieren. Es wird das ganze Projektberatung, was wir jetzt machen, glaube ich auch, dass da, also ChatGPT 4.0 haben wir jetzt ja gerade in der Präsentation überall im Internet gesehen. Also wirklich empathisch auf die Ängste, auf die Bedürfnisse einzugehen und eine gute Beratung zu machen. Auch das wird passieren, das sehe ich schon kommen. Ich glaube, dass das zum Beispiel bei uns, die ProjektberaterInnen, die haben da in dem Sinne keine Angst vor, weil sie viel mehr unterstützt werden in ihrer Arbeit, weil sie viel weniger einzelne Support-Sachen irgendwie machen müssen, sondern weil sie auch viel mehr in Konzepte mit den Teams gehen können, weil sie viel mehr Strategien zum Beispiel dann gemeinsam planen können. Also ich habe da in dieser Größe, wie wir sind, jetzt nicht die Angst des Arbeitsplatzverlustes, der wird sich ändern, es wird andere Aufgaben geben und genau, KI wird da ein echt wichtiger Treiber mit sein. Große Vision jetzt so auf die nächsten 3 oder 5 Jahre. Ich glaube, für StartNext selber wäre es sehr wichtig, dass wir nicht nur immer hoffen, dass Partner und die Crowd irgendwie da sind und Geld vergeben und dass irgendwie das Geld zustande kommt, sondern ich glaube, dass wir auch mit der Crowd viel mehr selber Kapital verteilen können im Sinne von Wirtschaftsförderungen, Stiftungsgeldern. Es wäre also wünschenswert, so ein dezentrales Stiftungsmodell zu haben von dem Grundkonstrukt her, dass also eben die Gelder des Landes, die Gelder von wohlhabenden Menschen nicht von einzelnen wenigen, sondern auch von der Crowd, von der Gesellschaft partizipativ verteilt werden können. Da glauben wir schon, dass wir auch eine Art Vehikel sein können. Ich sag mal so Stiftung as a Service von der einen Überschrift, um da einfach sehr viel dezentraler auch arbeiten zu können. Das ist auf jeden Fall eine große Hoffnung und ich glaube, dass bei Unternehmen sich eben das Bilanzierungsrecht insofern ändern wird, dass wir nicht nur schauen, was ist irgendwie der ökonomische Gewinn, sondern was ist auch der soziale Gewinn, was ist der ökologische Gewinn, wodurch die Unternehmen, wodurch einfach andere Ideen gegründet werden in Zukunft. Das wäre jetzt erstmal so meine Vision, wie sich die Welt ins Positive verändert. Ich glaube aber auch, dass wir diese Herausforderungen, haben wir dann eine KI, die uns sozial im Alter begleitet und uns, dass wir uns dann nicht alleine fühlen. Das wird ein großes Thema sein, mit dem wir zu tun haben werden. Wenn ich aber als Projekt, also mein Bild darauf, wenn ich nicht warte, dass vielleicht ein Projektberater irgendwie in 2 Stunden mal eine Antwort gibt oder erst am nächsten Tag antwortet, sondern wenn ich direkt in Interaktion gehen kann, dann komme ich ja schon mal weiter. Also dann habe ich irgendwie eine bessere Unterstützung und fühle mich irgendwie mehr aufgehoben mit meiner Idee. Und dann ist es eher unsere Aufgabe zu schauen, wie sind die Prozesse, wie ist das Framework, wie ist die Plattform und das Ökosystem aufgebaut, dass die Menschen mit der AI gemeinsam an ihre Ziele kommen.
Okay, dann die allerletzte Frage und dann lasse ich dich hier auch aus dem Podcast, nachdem du schon sehr viele coole Antworten gegeben hast. Ich bin aktuell so in einer Welt, in die alle sagen, es ist super erfolgreich und der nächste Step und hier die nächste Million liegt auf der Straße, immer ein bisschen auf der Suche nach dem, was eigentlich so das wirtschaftliche Bild ist. Und ich glaube, dich zu fragen, wie so die Kaufzurückhaltung oder Kaufbereitschaft auf so einer Plattform wie StartNext ist, kann ja so ein Spiegel sein, wo wir wirtschaftlich gerade stehen, weil ich einfach mir auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich schon damit auch umgehen will, wenn es auch mal runtergeht, weil das muss man als Unternehmer auch aushalten. Dazu muss man aber raffen, dass es runtergeht, sonst kann man sich nicht darauf vorbereiten. Wie ist so der Spiegel der Investitionen, die jetzt über eure Plattform laufen, die ja schon zeigen dürften, wie locker das Geld auch bei den Leuten sitzt?
Wir haben als Zeiger und als Indikator sehr früh die Bewegung, zum Beispiel gerade 2022, gemerkt, die jetzt erst bei vielen Unternehmen 23, 24 angekommen ist. Das heißt, in dem Moment, bei uns war es ab Februar so, ab Februar 22, Beginn Krieg, dass viel weniger Projekte gestartet sind. Mhm. Ab Mitte des Jahres war es so, dass das weniger Geld auch von Menschen gegeben wurde, in der Zeit, wo dann die Inflation nach oben ging, wo eine Statistik entstanden ist, dass 65% der Haushalte keinen Euro am Ende des Monats mehr übrig haben. Und wenn das so ist, dann ist der Euro nicht mehr da, um ihn für was, für eine Unterstützung, für eine Spende und für ein Investment in irgendeiner Form auszugeben. Da gibt es ja auch diese Gesellschaft für Konsumforschung hier, diesen GfK-Index, der dann so ein bisschen versetzt auch entsprechend nach unten ging. Wir haben es halt eher gespürt. Wir haben dann ja 2023 die niedrigsten Gründungszahlen, die es irgendwie je seit der Wende gegeben hat. Es ging alles sehr stark nach unten. Das war eben 2022 bei uns schon spürbar, weil weniger Menschen mit Ideen auf die Plattform gegangen sind. Also wir sind meistens ja vor der Gründung noch mit Startnext. Wir sind ungefähr etwas auf Vor-Corona-Niveau langsam jetzt wieder angekommen, was so die Bereitschaft auch des Investierens und des Geldgebens betrifft, aber noch nicht wieder da. Also bei uns ist es so, wir sind ungefähr bei 2017 wieder angekommen. Wir sind stetig gewachsen, um dir das Bild zu sagen, und 2021 hatten wir das große Glück, im Online-E-Commerce-Bereich ja zu arbeiten. Da hat sich alles verdoppelt, verdreifacht. Die Leute hatten Zeit und hatten Geld. Da sind wir natürlich enorm stark gewachsen. Das kann man jetzt mal vielleicht außen vor nehmen. Sind aber wieder nicht nur auf diese Vor-Corona-Zeit, sondern noch ein weiteres Stück davor wieder runter. Wir merken jetzt 2024 eine leichte Trendkurve nach oben, aber noch nicht, wie es 2017, 18, 19 war, von dem, was Menschen bereit sind zu spenden, am Ende ihres Monats noch in Projekte, in E-Commerce mit rauszugeben. Und 2023 war ja Massenentlassung im ganzen E-Commerce-Bereich, die ganzen großen Unternehmen, alle Online-Shops haben alle entlassen. Und das war schon 2022 spürbar. Wir kommen wieder zurück, aber auf keiner Weise jetzt wieder auf diese Zeit. Also es wächst jetzt nur langsam und stetig gerade.
Mhm. Ja, eine schöne Reflexion. Danke für die Ehrlichkeit in jedem Fall. Ich glaube, dass das den Zuhörern in jedem Fall hilft, um sich selbst ein bisschen für ihr eigenes Business auf irgendwas vorzubereiten. Ich meine, wenn man durchfeiern kann, ist ja super. Aber ich glaube, in dieser Tranche wird es den einen oder anderen dominomäßig schon noch treffen, und da finde ich Ehrlichkeit ganz cool. Lieben Dank, Tino, dass du überhaupt so ehrlich darüber gesprochen hast und deine Perspektiven geteilt hast. Ich fand, war mal eine völlig neue Perspektive von jemand, der es wirklich gemacht hat. Und wenn ihr den Tino erreichen wollt, wie kriegt man dich am besten? Über LinkedIn?
Über LinkedIn, gerne, genau. Da müsste es meinen Namen nur einmal geben, und ansonsten ist mein Vorname @startnext.com, gerne.
Okay, also, wenn ihr da was von ihm wollt, dann einfach ihn kontaktieren. Ihr habt ja mitgekriegt, ein ganz smarter jemand. Man muss ihn nur erreichen können, dann ist alles gut. Alles klar, Tino, danke dir.
Marco, vielen Dank.
Ciao.